von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Bei Meilen und Zeilen sprechen wir fast ausschließlich mit Autorinnen und Autoren, die eigentlich keine Bestseller geschrieben haben, aber alle träumen davon. Und heute sprechen wir mit einer Frau, die weiß, wie es sich anfühlt, einen Bestseller nach dem anderen rauszubringen. Steffi von Wolf.
Ah, wie schön. Danke für das Lob. Hallo Tim. Hi.
Hallo Steffi. Du bist bei uns mit Bordgeflüster, Amüsantes aus dem Hafenkino.
Ja.
Jetzt verrat uns erstmal dein Geheimnis. Wie schreibt man Bestseller? Gib uns eine Formel oder so.
Das lässt sich nicht in einem Satz erklären. Man muss authentisch sein. Man muss das, was man schreibt, auch wirklich gut finden. Und man muss seine Leserinnen und Leser ernst nehmen.
Was heißt das?
Das heißt, ich schreibe so, wie ich mich wirklich fühle, also was ich fühle, was ich gerade denke, und es kommt immer auf das Thema an. Aber ich schreibe das, was ich fühle, was ich denke, und hoffe, dass das bei den anderen genauso ankommt, wie ich es meine, nämlich echt und authentisch. Ich habe ja über 40 Bücher geschrieben, unterschiedlichste Literatur, Unterhaltungsliteratur, narrative Sachbücher. Und ich kann wirklich bei jedem Einzelnen sagen, das Wort Herzblut ist immer so blöd, ne? Aber es stimmt wirklich. Es ist mit Herzblut geschrieben und ich stehe dahinter, ich recherchiere viel, ich will die Leserinnen und Leser begeistern, ich will sie nicht enttäuschen und ich möchte, dass sie natürlich auch das nächste Buch dann von mir lesen. Ganz am Anfang habe ich nur Comedy geschrieben, dann wurde es aber ein bisschen ernster, weil ich ja auch älter geworden bin. Mein erstes Buch kam 2003 raus. Mittlerweile bin ich 59.
Oha.
Ja, hört man meiner Stimme gar nicht an.
Ne? Nee.
Man verändert sich ja. Und die Themen verändern sich. Deswegen habe ich auch dann andere Sachen in den 50er Jahren spielend geschrieben. Zum Beispiel Fräulein Wunder oder die Frauen von der Davidwache. Frauen, die in den 50er und 40er Jahren ihren Mann quasi gestanden haben. Und auch viel, wo es viel um Frauenrechte geht. Das ist auch so ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert.
Mich auch. Also ich halte sogar Vorträge über Feminismus.
Tatsächlich.
Aber du kommst mir gar nicht wie eine Feministin vor.
Bin ich auch gar nicht.
Ach, warum nicht?
Ach, Feministin, das hört sich so nach gebartigten Latzhosen und henna-gefärbten Haaren und Hornhaut an den Füßen an irgendwie. Und so Frauen, die sich nie die Fußnägel schneiden und nie die Beine rasieren. So, das ist so dieses typische Bild der Feministin von früher, ne? Ich würde mich nicht als Feministin bezeichnen, sondern einfach als Frau mit Lebenserfahrung, die mitten im Leben steht. Und die auch schon einiges anderen mitgeben kann.
Ja, aber für mich ist Feministin jetzt erstmal gar nicht so äußerlich, sondern es geht eigentlich darum, dass wir, und ich ziehe mich da echt mit ein, für gleiche Rechte und gleiche Freiheiten für Frauen kämpfen. Und eigentlich geht es ja darum. Und irgendwie tust du das mit deinen Büchern.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich würde mich aber, ich mag diesen Begriff einfach nicht. Ich mag den Begriff Feministin einfach nicht. Lebensversteherin. Können wir uns darauf einigen? Und natürlich bin ich für Frauenrecht. Und natürlich finde ich es entsetzlich, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer. Und natürlich finde ich es komisch, dass sich junge Mädchen bei Germany's Next Topmodel irgendwie, dass das absolut Größte auf der ganzen Welt ist. Ich verstehe es nicht. Ich bin aber auch nicht mehr die Zielgruppe, wobei sie ja jetzt auch Best Ager suchen. Das hat ja auch nichts mit Feminismus zu tun. Das hat ja einfach nur mit Magersucht und ja, natürlich, wir wollen auch Plus-Size-Models, klar, aber guck doch, wer gewonnen hat. Guck doch, wer gewonnen hat. Ne? Wieder dünne Menschen. Also insofern ist das alles irgendwie. Aber ich bin, gut, wenn du es so willst, kannst du mich als Feministin bezeichnen, aber im wirklich guten Sinn. Ich bin nicht so eine Haut-drauf-Feministin. Ich versuche das lieber so nett zu vermitteln.
Ja, das ist auch auf jeden Fall ein guter Weg, der eher Anklang findet und du eckst damit weniger an, nehme ich an. Und gleichzeitig, bei mir ist es so, nachdem ich das erkannt habe, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, dass mir das Patriarchat mit seinen ganzen Auswüchsen wahnsinnig auf die Nerven geht und ich sehe vor allem, was auf dem Wasser passiert. Ganz häufig steht der Mann am Steuer und die Frau kann nichts. Also sie kann eigentlich nur eine Leine annehmen, alles andere ist irgendwie nicht gewollt und selbst das macht sie falsch und dann schimpft der Mann wieder rum und es ist eigentlich ganz schrecklich. Und du nimmst in deinem Buch Bordgeflüster, Amüsantes aus dem Hafenkino, all das aufs Korn und das finde ich Wahnsinn.
Ja, ich glaube, ich nehme es aber so aufs Korn, dass niemand sich angegriffen fühlt.
Genau, auch die Männer nicht.
Nee, auch die Männer nicht, ne?
Ja, genau.
Also das Feedback, das ich bekomme, ist meistens so, ach bitte, mach weiter. Und das ist genau so, wie du es gesagt hast. Und mach doch einfach einen großen Schritt. Jetzt mach doch einen Schritt. Und es geht einfach nicht, weil das ja noch 3 Meter weg ist und man brüllt sich an. Das ist natürlich dann auch bestes Hafenkino. Wir hatten mal eine Situation. Wir liegen mit unserem Boot in Dänemark und als wir freitags aufs Boot kamen, zum ersten Mal auf unserem neuen Steg, stellten wir fest, dass das auch der Anlegesteg ist, an dem die Flensburger Charterer, die aus Flensburg wegfahren, der erste Halt ist dieser Hafen. Und plötzlich kamen alle irgendwie so gegen 16 Uhr aus ihren Booten raus und setzten sich dahin mit einem Bier oder einem Kaffee in der Hand, setzten sich dahin und warteten auf irgendwas. Und ich sag zu mein Mann auch. Und ich sag zu ihm, auf was warten die denn? Ja, die warten auf die Flensburger Chartersegler. Sag ich, warum denn? Ja, weil die das jetzt der erste Anleger im Jahr, was glaubst du, was die sich gleich anbrüllen und schreien, das ist bestes Hafenkino. Ich fand das ganz schrecklich, sich über diese Leute lustig zu machen und dann denkst du doch, du musst doch helfen und so weiter, ne? Mhm. Aber dafür gibt's den Begriff Hafenkino, es ist einfach so.
Kenne ich auch und auf der einen Seite ist es natürlich amüsant, es ist wie jemandem beim Schlechteinparken zugucken auf der Straße. Und man würde am liebsten sagen, ach komm, ich mach's für dich, aber geht eben auf dem Boot nicht, weil du kannst nicht einfach da hingehen.
Ja, du kannst nicht einfach hingehen und du kannst ja vom Boot auch nicht einfach weggehen und einfach sagen, jetzt machst du das mal alleine. Oder wobei, ich habe auch schon mal alles hingeschmissen und habe gesagt, ich gehe jetzt runter.
Ja.
Oder konnte er sehen, wie er anlegt. Das war mir dann auch egal.
Also erzähl mal, also du hast vor Jahren einen Mann kennengelernt mit Boot und deine ersten Bootserfahrungen waren jetzt, wie du schreibst, nicht so wahnsinnig gut. Also es ging mehr um sich übergeben und schlecht fühlen und nicht genau wissen, was ich da mache. Aber jetzt bist du mittlerweile Seglerin geworden und bist eigentlich auf dem Boot gut, ne?
Mittelgut, sage ich mal. Also ich bezeichne mich selbst sehr gerne als Hafentante. Ich bin sehr gerne auf unserem Boot. Ich liebe unsere Kuchenbude. Ich liebe es, da Kaffee zu trinken und die Gala zu lesen oder Kreuzworträtsel zu machen oder zu lesen oder sonst was, ne? Aber wenn es dann ans Segeln geht, da macht mein Mann, muss ich ehrlich sagen, das meiste.
Mhm. Aber du könntest, angenommen, ihm passiert etwas, was du auch schon erlebt hast, eine Patenthalse und ihm fliegt der Baum ins Gesicht,
oh Gott,
und er ist ohnmächtig. Könntest du euer Boot irgendwie anlegen oder
ja,
nicht?
Ja, das würde ich schaffen.
Okay.
Sicher in Hafen bringen, das würde ich schaffen. Natürlich würde ich auch gleich diesen Notruf in Bremen, glaube ich, da anrufen und den alles durchgeben. Ich werde auch, mein Mann möchte sehr gerne, dass ich auch endlich mal den Funkschein mache. Vielleicht gehe ich das sogar nochmal an. Und aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, er macht das meiste. Er ist auch sehr ungeduldig. Ich sage auch immer, du bist kein besonders guter Lehrer. Weil wenn es beim ersten Mal nicht kapiert, dann gleich zu sagen, ja, dann mach ich selbst. Ist auch nicht gut.
Nee,
kann man ja auch sagen, du, ich erklär's dir nochmal, so und so ist das allein schon Palstick.
Mhm.
Ja, bis ich einen Palstick gelernt habe.
Geworfen oder gelegt?
Beides. Aber erstmal einen Palstick den Knoten machen, ja. Hat ewig gedauert, weil er dann keine Geduld mit mir hatte. Und das finde ich dann halt auch blöd. Ich finde dann, liebe Männer, das ist so, das sehe ich auch immer wieder, die Frauen, die sind auch meistens unter Deck oder oben oder stehen vorne und müssen brüllen, 3, 2, 1 Meter und dann springen, brechen sich auf dem Boot die Knochen, haben wir auch schon mal gehabt
bei einer
Segelnachbarin, die ist runtergesprungen und hat sich beide Knie gebrochen, schön, will man haben. Die musste dann mit so einer Sackkarre abtransportiert werden, wundervoll. Und das sind alles Sachen, die will man nicht haben. Aber der Mann traut der Frau, das ist echt interessant, nicht so furchtbar viel zu.
Genau, und da sind wir wieder beim Patriarchat. Und ich finde, das müssen wir bekämpfen.
Ja, das machen wir jetzt auch, Tim.
Ja, genau.
Das machen wir, indem ich lauter Kolumnen schreibe, in die Frau sich mehr einbringt. Es kommt, ich müsste das eigentlich mal machen, dass ich mich in der Kolumne mehr einbringe, dass ich sage, so, jetzt übernehme ich hier mal das Steuer.
Genau.
Und mach hier mal was. Aber ich bin auch faul.
Aber ist ja lustig bei dir, ne? Weil du hast über 40 Bücher geschrieben. Ja. Das heißt, du hast auf jeden Fall einen unfassbaren Drive, Bücher zu schreiben.
Das stimmt.
Aber was treibt denn dich an, also jetzt Nummer 42 demnächst zu schreiben?
Geld verdienen.
Nee, komm, das reicht nicht.
Ja, doch.
Du hast über 1 Million verkauft. Das heißt, du hast über 1 Million Euro verdient, oder?
Das sind mittlerweile, glaube ich, schon fast 2 Millionen.
Ja, das heißt 2 Millionen Euro.
Ja, so darfst du das doch nicht rechnen, Tim. Du hast ja eine Agentur, also ich habe zumindest eine Literaturagentur.
Mm-hmm.
In dieser Literaturagentur gibst du 15% erstmal von deinem Verdienst ab. So, dann kommt ja auch noch die Steuer. Aber du hast natürlich recht, das ist ganz schön viel. Aber überleg mal, 2003 kam mein erstes Buch raus. Mm-hmm. Jetzt haben wir 2025. Rechne das einfach mal über die Jahre und dann noch die Steuer ab und dann noch die steigenden Lebenshaltungskosten. Eigentlich bin ich eine arme Haut.
Ja, da hast du nicht unrecht. Also das macht dann ja ungefähr nur 100.000 pro Jahr.
Pro Jahr, aber vor Steuer.
Ja, klar.
Und dann guck mal, und dann hatte ich lange einen hungrigen Sohn. Mhm. Das ist gar nicht so viel, wie man irgendwie denkt.
Sehe ich ein. Mhm.
Das ist wirklich, das ist ein guter Verdienst, absolut. Aber ich mache mittlerweile auch noch andere Sachen.
Mhm. Unter anderem die Kolumne für die Yacht, ne, für die Zeitschrift, woraus eben…
Sehr guter Schwenk, genau. Sehr guter Schwenk. Ja. Yes.
Woraus viele Geschichten aus Bordgeflüster kommen. Jetzt fragen sich natürlich die Menschen, die uns zuhören, warum soll ich mir das Buch kaufen, wenn das nur schreckliche Szenen sind? Jetzt ist eine Stunde geschlagen und erklärst es mal, warum dieses Buch so toll ist.
Weil es lustig ist.
Genau.
Ich nehme ja alles so ein bisschen, ich nehme ja mich selbst auch auf die Schippe. Ich nehme meinen Mann auf die Schippe, ich nehme seine Freunde auf die Schippe. Mhm. Und das ist alles aber nie so, dass sich jemand so vorgeführt fühlen muss, nee. Sondern einfach so, dass man denkt so, ja, genau so ist es bei uns.
Schön.
Das ist einfach lustig, es ist keine hochtrabende Literatur, sondern einfach pure Unterhaltung. Mhm. Und das soll es sein. Und natürlich auch manchmal so ein bisschen Erfahrung auch, wie kann man sich zur Wehr setzen, dass man, ich habe zum Beispiel mal meinen Mann in Mast gezogen, dann brüllt der mich von oben da an, ich soll das machen und das machen und das machen. Und ich habe nichts verstanden, weil es total windig war.
War das auf See?
Nee, das war im Hafen. So, und dann bin ich einfach weggegangen.
Hast du hängen lassen?
Dann habe ich dann eine halbe Stunde hängen lassen, es war mir ganz egal.
Ah, schön.
Natürlich alle, oh Gott, was war? Und dann hat ihn jemand anders runtergeholt und das war mir aber egal. Ich setze mich dann zur Wehr, ich lasse mich nicht anbrüllen dauernd. Und es ist halt einfach so, es ist manchmal ein rauer Ton, das kann ich auch verstehen. Gerade in blöden Situationen auf See, da kann man jetzt, wenn man droht aufzulaufen, nicht sagen, du Steffi, könntest du bitte eventuell 2 Schritte nach Steuerbord gehen und da eventuell die Leine vieren oder eventuell das, man, da brüllt er mich natürlich, mach das jetzt. Und da ist es auch in Ordnung, weil das ist ja ein Sicherheitsfaktor.
Ja, verstehe ich. Und dennoch bringt das natürlich gar nichts.
Es bringt natürlich im Endeffekt…
Aber er kann offenbar nicht anders.
Er kann offenbar, er kann aber in diesen Situationen, er ist sehr ungeduldig. Mhm. Aber das hat, ist nicht nur er, es sind ganz viele ganz, ganz ungeduldig.
Ja.
Ist mir immer wieder, er fällt mir immer wieder auf.
Mhm.
Also das ist leider so. Und die armen Frauen, also gerade echt so ein Phänomen ist das Anlegen.
Mhm,
oder
ja,
das
absolut.
An- und von Bord kommen. Es gibt ja diese, diese langen Nasen an Booten, wo du einfach denkst, wie soll ich hier bitte auf das Schiff kommen? Ich kann mich ja nirgendwo festhalten. Da ist ja noch nicht mal eine Leine gespannt irgendwie.
Ja, ja.
Wie soll ich denn da jetzt irgendwie meinen Koffer, meine Tragetasche, meine Reisetasche, die Lebensmittel da hintun und so? Dann gibt's immer Diskussionen. Ja, dann machst du halt da einfach einen Schritt und geh, dann gib mir doch die Hand und dann gib mir doch das und gib mir das.
Oder packst mal einen kleineren Koffer.
Irgendwie sowas oder was nimmst du denn auch immer mit? Du kannst doch sowieso nur ein T-Shirt anziehen. Solche Sachen kommen dann und das sehe ich immer wieder. Und das finde ich ist auch ein Thema. Ne? Dieses,
ja,
es wird einem schwer gemacht, vorne an Bord zu kommen.
Mhm.
Deswegen, ich habe Jahre gebraucht, aber mittlerweile habe ich mich durchgesetzt. Wir legen mit dem Heck an.
Ja, sehr gut. Römisch-katholisch.
Ja, seitdem ist das Anlegen wundervoll. Ich muss nur die Heckpfähle belegen und dann kann man nochmal vor und zurück und alles wunderbar. Man muss nicht springen, man muss nicht rumkreischen, dass es noch 3 Meter, 2 Meter sind. Alles perfekt.
Mich fragen Leute oft, die meine Bücher gelesen haben, wie wahr ist denn das Ganze? Und ich sage immer, grundsätzlich die Basis stimmt, aber ich dichte natürlich häufig etwas hinzu, um es pointierter zu machen. Oder ich mache aus 3 Charakteren einen Charakter. Ist es bei dir ähnlich?
Bei mir ist es auch so, dass der Kern stimmt immer.
Mhm.
Aber natürlich mache ich dann manchmal so Cliffhanger für die nächste Szene und so weiter, dass jemand jetzt was Bestimmtes
genau.
sagt und so. Das dichte ich dann auch dazu, dass es einfach passt, dass es schön zu lesen ist. Und die Charaktere, wir haben so eine tolle Steggemeinschaft bei uns im Hafen, dass ich alle mal so ein bisschen an die Hand nehme und mal in der Kolumne vorkommen lasse. Und es ist immer so, dass die sich alle freuen. Ne? Und dann der eine hatte mir letztens Michi, ein ganz lieber Stegnachbar, den habe ich auch in einer Kolumne schön aufs Korn genommen, weil der
mit
sein
Namen?
Schiff mit Namen, ich durfte, ja. Aber kein
Michi.
Kein Nachname.
Nee, klar.
Nur Michi. Und der ist nämlich, das ist ein Fanatiker, was sein Boot angeht. Der hat eine Hanse und der putzt die wirklich, sobald er angelegt hat.
Ach, ist das die Geschichte von dem Typen, der sein Boot verkaufen wollte,
richtig.
Wo es dann zu schick war?
Zugepflegt.
Und der Käufer glaubte so, nee, das geht nicht mit meinen Hunden.
Das können wir nicht halten, diesen Pflegestandard können wir nicht halten. So, und diese Geschichte, die hat mein Mann mir erzählt, die einem Kollegen von ihm tatsächlich passiert ist. Und diese Geschichte habe ich dann miteinander verwoben.
Ja, genau so.
Also Michi will seinen Hansi überhaupt nicht verkaufen. Um Gottes Willen, eher würde der sich scheiden lassen von seiner Frau. Aber der ist die nur nur am Putzen und dann habe ich das verwoben mit dieser Geschichte zugepflegt für den Verkauf. Und in den Kolumnen ist so gut wie nichts wirklich jetzt gelogen. Mhm. Es ist alles irgendwie wahr.
Ja,
auch
ja.
Wenn es sich teilweise echt an den Haaren herbeigezogen oder so, die Steffi mal wieder anhört oder liest, es stimmt nicht. Mhm. Es ist wirklich, es passiert immer irgendwas, es ist immer alles irgendwie wahr.
Mhm. Steffi, wir müssen jetzt nochmal auf die Erfolgsformel kommen. Also erzähl uns mal, wie du schreibst. Also hast du einen Stehschreibtisch oder schreibst du im Liegen oder wie läuft das rein praktisch bei dir ab?
Also ich bin ein absolut klassischer am Schreibtischschreiber oder ich schreibe auch viel an Bord, Boat Office. Mhm. Da sitze ich da mit meinem Laptop und schreibe von 9 Uhr morgens, dann immer bis 12. Dann gehe ich mal raus, dann hole ich mir mal einen Kaffee, dann gehe ich wieder zurück, dann schreibe ich weiter. Zwischendurch sticke ich, weil mich das schön ablenkt und man wunderbar sich dabei überlegen kann, wie die nächste Szene zu schreiben ist und wie das, weil du musst dich ja beim Sticken nicht so wirklich konzentrieren, musst halt nur einen Stich nach dem anderen machen und dann hast du den Kopf frei und dann kriegst du plötzlich eine neue Idee oder einen neuen Dreh oder wie auch immer. Ich bin ein klassischer Schreibtischschreiber, also ich bin nie im Café, habe ich einmal gemacht, da kommen auch ständig Leute, was machen Sie denn da? Sag ich, ja, ich, nach was sieht's denn aus? Ja. Ich schreibe, ja, was denn? Ja, ein Buch. Ach, Sie schreiben Bücher? Dann sind Sie bestimmt reich. Dann
sind Sie bestimmt Steffi von Wolf.
Ja, bestimmt, ganz sicher, ja.
Genau, und ein wichtiges Thema ist ja auch, du bist eigentlich nicht richtig berühmt, trotz deiner Erfolge, weil du dich auch Social-Media-mäßig komplett zurückhältst und eigentlich gar nichts machst.
Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, muss man bei Instagram gucken. Jetzt im Augenblick mache ich sehr viel auf Instagram und habe auch gerade mein neues Buch sehr beworben und werde natürlich auch das Bordgeflüster sehr bewerben.
Und diesen Podcast.
Und den, na, selbstverständlich, was denkst du denn? Natürlich, werde alles verlinken, wenn ich es irgendwann kapiere, wie das geht. Und ich bin nicht so mit meinem iPhone nicht so aktiv, also ich lass das auch oft zu Hause. Ich kann Menschen nicht verstehen, die dauernd dieses Ding in der Hand haben.
Ja,
als
genau.
Sei das festgeklebt in der Hand. Habe ich nie.
Ja, das ist gut.
Mein ganzer Freundeskreis klebt am Handy. Ich bin immer die Einzige, die WM-Spiele wirklich guckt auf dem Fernseher und nicht auf dem Handy, wo man die Tore erst verzögert dann irgendwie zu sehen kriegt. Das hatten wir alles schon.
Ja.
Und ich bin Social Media. Ich finde auch so diese Selbstbeweihräucherung teilweise sehr affig.
Vielleicht sind wir dafür auch zu alt.
Vielleicht. Also TikTok zum Beispiel, hätte ich überhaupt keine Ambition, mich irgendwie anzumelden. Wobei ich das auch wahrscheinlich schon wieder out. Da kommt ja schon wieder das Nächste. Es hat ewig gedauert, bis ich mitgekriegt habe, dass Twitter jetzt X ist oder solche Sachen. Das mache ich halt einfach nicht. Weil ich einfach denke, dass mir meine Lebenszeit zu kostbar. Aber wenn es für den guten Zweck ist, mache ich das natürlich gerne. Ich verlose auch Bücher und da freue ich mich, wenn die Leute mir schreiben, dass sie sich sehr gefreut haben und so. Ich freue mich sowieso echt über Feedback. Ich habe zum Beispiel in einem Buch, habe ich dann auch mal, da ging es um, das war ein narratives Sachbuch, heißt Perfekt sein muss nur, wer sonst nichts kann. Und da geht es auch um die Vorsorgeuntersuchung. Und da hatte ich das Thema, wie kriege ich meinen Mann zur Vorsorgeuntersuchung? Weil die meisten Männer wollen das nicht machen.
Ja.
Stimmt's?
Ja, voll. Also ganz klar. Eindeutig nicht.
So, und was ich überhaupt nicht verstehe, weil die Frauen gehen ja auch zur Vorsorge und die machen das ja auch. Aber ich habe dann geschrieben, mein magischer Satz war, ich finde nichts unmännlicher als einen Mann, der nicht zum Arzt geht. Oh, da wurden Termine gemacht. Das hat eine Leserin, zwei Leserinnen haben das gelesen und haben genau das zu ihren Männern gesagt. Und die haben dann tatsächlich Termine gemacht und glaubst mir es jetzt oder du glaubst es mir nicht. Aber bei einem wurde tatsächlich was gefunden, das wurde aber frühzeitig erkannt. Und diese Frau hat mir damals sogar Blumen geschickt, weil die so dankbar war.
Super.
So, das sind so Sachen, da freue ich mich einfach drüber.
Super, ja, dann hat ja der Mann, hat ja quasi dir sein Leben zu verdanken.
Ja, total, oder?
Ja.
Also ich bin auch noch Lebensretterin. Das muss man alles sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nein, aber ganz im Ernst, über sowas freue ich mich dann richtig dolle.
Ja, total klar. Genau. Also gutes Feedback von Leuten, die uns lesen. Das ist so schön. Das ist im Grunde der größte Reward, den wir kriegen
können. Ja, oder ich bin auch offen konstruktiver Kritik gegenüber.
Ja, klar. Wir wollen uns ja auch weiterentwickeln.
Natürlich. Ich beherzige das auch total. Und versucht das dann umzusetzen. Oder wenn dann die Leute fragen, was ist denn, machen Sie darüber was und darüber was mal. Das ist dann halt so, dann überlegt man tatsächlich darüber, was könnte ich denn als nächstes machen. Und man nimmt die Ideen und Gedanken dann auch auf. Und das finde ich wunderschön.
Geht's dir auch so, dass wenn du schreibst, sich beim Schreiben schon die Idee fürs nächste Buch entwickelt?
Nee. Bei mir geht es so, dass ich, wenn ich nicht einen kompletten Plot vorher entwickle, ich mich um Kopf und Kragen schreibe, weil mir ständig während des Buchs noch was anderes einfällt und noch eine Person und noch ein Dreh. Ach, und da könnte man doch mal in die Karibik segeln und da könnte man das doch noch machen. Ach, Sri Lanka ist auch schön. Da könnte man doch auch mit dem Boot hinfahren und da noch irgendwie. Und
ach, unglaublich.
Dann verzettelt man sich total.
Ja, ja.
Und letztendlich mache ich nichts mehr, ohne einen kompletten Plot zu haben, den ich doch noch wirklich dann in Kapitel unterteile. Und dann habe ich 20 Kapitel, dann schreibe ich mir auf, was kommt in diesen Kapiteln vor. Sonst bin ich verraten und verkauft.
Wie machst du den Plot? Also hast du ein riesiges Backboard oder hast du eine App oder wie machst du so einen Plot?
Ich überlege mir eine Geschichte, schreibe das Grundkonzept, das Grundgerüst auf und entwickle erstmal die Personen, überlege die grobe Geschichte und dann fange ich einfach an zu überlegen, wie diese Figuren miteinander agieren können, untereinander agieren können, ob die sich mögen, ob das ein Arsch ist, ob das ein netter Kerl ist, was die zusammen erleben können und so weiter. Manchmal kommt auch der Verlag und sagt, mach doch mal was über drei Frauen, die zusammen segeln. So, und dann überlege ich mir drei Frauen, die zusammen segeln und das ist dann wunderschön und schreibe ich einen schönen Roman, dann gibt's dann natürlich noch Konflikte. Jeder hat so ihr Päckchen zu tragen und das ist das Schöne, dass man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann.
Ja, ja.
Und dass dann auch noch gedruckt wird.
Ja, 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 klar.
Das macht einen echt stolz, ja.
Und das machst du im Computer oder machst du das handschriftlich an der Wand oder,
nein,
oder wie läuft sowas da?
Ich hatte mal eine Tafel, da wollte ich das alles aufschreiben, aber ich ist dauernd umgefallen und deswegen bin ich halt wieder zum Computer zurückgegangen. Ich schreibe mir alles auf. Mit, also am Computer. Ich habe aber auch immer ein kleines Büchlein dabei, wenn mir irgendwo und wenn es an der Supermarktkasse ist, was reinfällt, schreibe ich das auf, um es irgendwann mal zu gebrauchen.
Ja, spannend.
Ob das jetzt schöne Sprüche sind oder gerade so Begegnung, Beobachtung, ne?
Und hast du schon mal mit KI gearbeitet?
Nein.
Warum nicht?
Warum denn? Nein, das ist doch dann nicht mehr meins. Ich finde das, nee.
Ja, gut.
Also ich habe das schon mal, ich habe mich selbst mal bei KI quasi gegoogelt und habe mal geschrieben da, hallo, ich bin da sehr höflich, bitte erstelle mir doch mal ein Exposé im Comedy-Stil von Steffi von Wolf. Und dachte, KI hustet mir jetzt gleich was. Du, und dann kam ein Exposé, das war richtig gut.
Ja, das ist ja das Problem.
Das ist ja das Schreckliche, aber dann, das habe ich nicht gemacht. Ich mache das nicht, nein.
Na ja, gut.
Nein, also ich, das fände ich auch irgendwie Verrat am Leser.
Betrug, ne?
Ja.
Finde ich auch, ja. Hat was von Betrug und gleichzeitig hat es ja eine unfassbare Faszination, aber.
Faszination, wie schnell, ja, auch,
Wahnsinn,
ne?
Wahnsinn.
Und dann lese ich das da und denk so, der hat ja sogar, weil ich neige dazu, viel dann irgendwie, wenn ich was laut ausdrücken will, in Großbuchstaben zu schreiben. Und dann kommt dann so, Wahnsinn, in Großbuchstaben, da. Und sogar das hat das KI übernommen.
Ja, genau dein Stil.
Ich weiß nicht, aber wie das alles so weitergehen wird, also ich find's gruselig, ganz gruselig.
Ja, irgendwann wird es eine KI geben, die eventuell das perfekte Buch nur für dich schreibt, was du am besten und am liebsten liest.
Man kann doch zum Beispiel einfach sagen, also angenommen, ich mag jetzt Krimis sehr, dann kannst du doch einfach bei der KI reinschreiben, hallo, erstelle mir doch mal einen Roman im Stil von Stephen King, in dem jemand vorkommt, der Frauenohren in Eimern sammelt. Und dann könnte man dann noch das reinmachen und das würde ich gerne lesen. Das mache ich nachher mal, das muss ich mal ausprobieren, ob das geht. Ich sag dir dann Bescheid.
Ja, Frauenohren in Eimern.
Ja, Frauenohren in Eimern.
Spannend.
Ist doch eine schöne Vorstellung, oder?
Ja, 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 also klingt nach Stephen King auf jeden Fall.
Absolut.
Unglaublich.
Stephen King ist gruselig.
Ja, aber toll.
Ja,
also,
super.
Ist ja Wahnsinn. Und der hat ein Buch geschrieben über das Schreiben.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Lies das mal, weil er ist ja nun wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Autoren aller Zeiten.
Ja.
Und er schreibt, wie er schreibt und was ihn antreibt und so. Und das ist ein ganz, ganz tolles, reflektiertes Buch. Also dann lernt man Stephen King als Menschen kennen. Und
okay.
Nicht nur seine gruseligen Geschichten. Und das ist ganz toll.
Ja.
Zurück zu dir, erfolgreicher Schriftstellerin. Ja. Wenn du dich dann morgens um 9 hinsetzt, ja, freust du dich da drauf? Oder hast du auch mal, weil es erfordert auch immer eine gewisse Selbstdisziplin.
Klar.
Wie ist das bei dir? Also hast du auch gute und schlechte Tage und wenn du dann erstmal drin bist und es flutscht, dann flutscht es halt? Oder wie ist es bei dir?
Ich habe natürlich auch schlechte Tage. Aber ich schimpfe mich dann immer selbst und denke so, jetzt hast du keine Lust, du jammerst auf hohem Niveau, du kannst hier zu Hause arbeiten. An deinem Schreibtisch, in deinem Zuhause, du kannst dir zwischendurch einen Kaffee, gut, das kann ich im Büro auch, aber niemand redet mir rein, alles ist gut. Manchmal akzeptiere ich aber die schlechten Tage auch einfach und dann mache ich halt was ganz anderes. Und dann mache ich halt mal die Ablage oder die Steuer fertig oder irgendwas. Und manchmal ist es dann so, dass es dann nachmittags wieder so ist, dass man dann wieder gute Ideen hat und dass es dann weitergeht. Dann arbeitet man halt an einem Buch oder an einem Text dann halt nur mal 4 Stunden statt 8 oder 9.
Ja, ja. Wie viele Monate brauchst du so ungefähr für ein Buch?
Das kommt immer aufs Buch an. Mhm. Also ich sag mal zwischen 2 und 3 Monaten.
Ja. Ja, weil du bringst ja eigentlich auch 2 pro Jahr raus, ne? Also du musst ja, ja schon sehr effektiv auch sein.
Ja, ich bringe teilweise sogar noch mehr raus, weil ich unter Pseudonym auch schon einiges gemacht habe und mache. Da ich aber auch die Abwechslung brauche, bin ich mittlerweile auch so weit gekommen, dass ich jetzt auch schon Bücher lektoriere.
Wow. Mhm.
Und auch als Ghostwriterin tätig bin.
Das ist spannend.
Ja, und das macht auch Spaß. Also gerade das Lektorieren macht Spaß, weil es ist so schön, sich mal nicht selbst was ausdenken zu müssen, sondern einfach mal den Text, den jemand anders geschrieben hat, noch schön zu machen. Also einer sehr netter Kollege, mit dem ich auch zusammenarbeite, mit dem ich auch Bücher schreibe, Matthias Jung. Wir schreiben zusammen Pubertätsbücher, was auch in der Bestsellerliste war. Er ist Deutschlands einziger Jugendpädagoge und Comedian. Ganz, ganz toller Typ.
Na, witzig.
Und der sagt immer, die Steffi, die streut Glitzer über meine Worte.
Ja, das ist
schön. Und das finde ich immer so süß. Ja, und das ist schön, dann das, den Text zu sehen, wie er dann noch schöner gemacht wird.
Wenn jetzt Bordgeflüster Amüsantes aus dem Hafenkino rauskommt, ne? Was machst du dann? Gehst du in eine Buchhandlung und guckst erstmal?
Natürlich.
Ja, mache ich auch.
Man geht, wenn man ein Buch geschrieben hat, das wirst du auch merken, nie wieder irgendwie unvoreingenommen in eine Buchhandlung. Man stapft da rein und guckt, wo sind meine Bücher? Und als ich das erste Mal meine Bücher da haben, also im Stapel habe liegen sehen, Gott, da musste ich anfangen zu heulen, da war ich so stolz. Und dann habe ich mal gesehen, wie eine Frau ein Buch genommen hat von mir. Und dann habe ich gesagt, das sollten Sie unbedingt lesen. Und sie so, ja, warum denn? Und sie, ich dann so, ja, weil ich es geschrieben habe. Und ich so,
ja, schön.
Und umgekehrt hatte ich es aber auch schon mal, als ich mein Buch in der Hand hatte, gesagt hat, das ist gut, das müssen Sie lesen. Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß, ich habe es geschrieben. Das war dann auch schön.
Ja, das ist wahnsinnig.
Das macht dann so was. Begegnungen machen dann auch Spaß. Mhm. Auch Lesungen mache ich total gerne mit den Leuten. Mhm. Dann im Anschluss reden. Die Leserinnen und Leser zu sehen, das ist toll.
Ja, absolut. Absolut. Das ist ja im Grunde, wir schreiben ja immer ins Leere.
Ja, einsam. Einsamer Job schreiben.
Ja, ja,
ja.
Und dann kriegst du halt auch mal ein Feedback, ein direktes. Und ja, das ist unglaublich schön. Und das ist fast das Schönste, finde ich, dass wenn das Buch dann schließlich raus ist und ich unterwegs bin.
Auch wenn man dann von so einer Veranstaltung, die gut gelaufen ist, abends nach Hause kommt oder ins Hotel und dann irgendwie sich so hinsetzt und den Abend Revue passieren lässt und denkt so, das war richtig, richtig schön, das hat Spaß gemacht. Ich habe alle gut unterhalten, sie haben Bücher gekauft von mir, ich habe was Gutes getan irgendwie, das macht dann Spaß.
Ja.
Da bin ich dann froh.
Kennst du es auch, dass manchmal der Funke nicht überspringt?
Oh Gott, ja. Das war einmal in Bielefeld, das war so schlimm.
Das liegt aber an der Stadt.
Wahrscheinlich.
Und an den Westfalen.
Nein, ich hatte ja eine Lesung in Bielefeld, das war so schlimm. Da empfing mich der Filialleiter, ich sage jetzt nicht, was das für eine Buchhandlung war, empfing mich mit den Worten, ja hallo, ich sage es Ihnen gleich, wir hatten überhaupt keine Lust darauf, dass Sie kommen, aber die oberen Herren haben das so beschlossen.
Na, schrecklich.
Ich so, ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Da waren dann also genau 4 Leute. Das waren also einmal dieser Mann von der Filialleitung, noch eine Kollegin, ein Mann, der aus Versehen da war und eingeschlafen war und eine alte taube Frau.
Mhm.
So, und dann sollte ich da eine Lesung machen.
Ja,
und ich habe diese Lesung durchgezogen, wirklich, ne? Obwohl mir ist der Schweiß den Strömen und den Rücken runtergelaufen. Das war so entsetzlich, weil natürlich überhaupt kein Feedback kam. So, und dann waren wir fertig. Der Mann wurde geweckt, die Frau ist gegangen, ohne was irgendwie zu kaufen. Und dann guckten die mich so richtig böse an, so nach dem Motto, jetzt hast du uns aber Lebenszeit gestohlen. Und dann sagte er dann aber dann doch so ganz freundlich, bei uns ist gerade in Bielefeld Weinmarkt. Wir fahren da jetzt hin, wollen Sie da auch hin? Und da habe ich dann gesagt, weil ich dachte dann, ja gut, es ist jetzt gerade mal 7:30, weil die Lesung hat 6 angefangen. Was will ich denn jetzt schon im Hotel? Und dann habe ich gesagt, ja gerne. Und dann sind wir in seinem Auto gefahren und da dachte ich, alles ist besser als jetzt alleine im Hotel zu hockst du dich halt mit denen dahin und auf den Weinmarkt und isst einen Flammkuchen. Und dann hält er an der Ampel an und sagt, hier können Sie aussteigen, da vorne ist der Weinmarkt.
Ich dachte, du erzählst mir jetzt die Geschichte, wie schön ihr euch noch betrunken habt und euch miteinander verstanden habt. Aber nein, es blieb dabei, okay.
Nein.
Du arbeitest ja nebenbei auch noch für den Hessischen Rundfunk, beziehungsweise also dann für die ARD.
Nicht mehr für den Hessischen Rundfunk, für die ARD, Tagesschau.
Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich meine, wie viel arbeitest denn du?
Ach, das sind ja nur ein paar Tage. Das sind ja so ein, zwei Tage die Woche. Oder also man bei der Tagesschau ist es so, man kriegt die Dienste angeboten und kann die halt annehmen oder ablehnen. Und ich gucke halt, wie das zeitlich passt.
Und was machst du dann bei der Tagesschau?
Das ist Multimedia. Wir machen bei tagesschau.de den ganzen, die Inhalte werden bestückt, Videos eingespielt, Texte geschrieben. Dann gibt es auch eine Schicht, die ist Meta heißt die. Das ist dann so ein Forum, wo die Leute sich austauschen. Das moderierst du dann und hast dann eine Interaktion mit den Zuschauern, die dann halt online sind und das ist ganz interessant und vor allen Dingen ist es nett, mit Kollegen dann halt auch mal zusammen zu sein.
Ja, 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 das verstehe
ich. Aber insofern, ich teile mir das alles so ein, also das geht schon alles gut. Mhm.
Wie weit hat dir der Beruf als Journalistin geholfen, Bücher zu schreiben? Oder ist das eher, steht das eher im Weg?
Ich habe ja schon damals, als ich beim HR angefangen habe, auch Reportagen gemacht, da musste man viel recherchieren und sich viel anlesen und ins Archiv gehen und da gucken und machen und tun. Ich mache es jetzt noch, wenn ich recherchiere für meine Bücher, ähnlich wie damals, muss ich sagen. Also insofern steht es nicht im Weg, sondern ist tatsächlich hilfreich.
Quasi eine gute Basis.
Und ich bin recht akribisch, auch in meiner Recherche.
Wenn jetzt das Buch Bordgeflüster, Amüsantes aus dem Hafenkino rauskommt und du alles wirklich abgeklappert hast, also bist mal in deinen Buchladen gegangen und so, gehst du dann auf Lesereise oder machst du vielleicht auch Online-Veranstaltungen? Also wie können die Leute dich verfolgen oder dich vielleicht sogar mal in echt kennenlernen?
Also ich bin bei Instagram mittlerweile sehr aktiv und ob es Lesungen gibt, wird man noch sehen, weiß ich im Augenblick noch nicht. Ich mache natürlich super gerne Lesungen. Was mir auch gerade anfällt, wo wir gerade dabei sind, eigentlich könnte es auch ein Hörbuch geben davon.
Ah, ja, ja.
Ah, ich muss mal mit dem Verlag sprechen. Das wäre, vielleicht können wir das zusammen einsprechen. Du bist der Mann und ich bin die Frau.
Och, total gerne. Das, ja, das ist eine schöne Idee.
Da werde ich nachher gleich mal dem Verlag schreiben. Finde ich richtig gute Idee.
Das ist eine schöne Idee.
Nee, richtig toll. Ja. Also mal gucken, und wo sieht man mich? Ich bin ja nicht so präsent in der Öffentlichkeit und eher nicht. Also man wird ja auch nicht erkannt.
Das willst du ja auch so.
Nee, ich mag das nicht. Ich finde auch, man sollte sich selbst nicht so wichtig nehmen.
Ja. Sonst könnte man auch nicht so schreiben wie du.
Ich mache meinen Job, ich mache gerne meinen Job, aber ich bin jetzt niemand, der arrogant durch die Gegend rennt und sagt, ha, das mach ich, das bin ich, ich bin so toll. Nee,
ja, das ist schön.
Ich bin sehr bodenständig.
Das ist schön, obwohl du Hessin bist und nicht Norddeutsche, die ja immer so bodenständig sind.
Das stimmt, aber da hilft mir mein hessisches Naturell doch dann sehr.
Ja. Steffi, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir, dass es natürlich wieder ein Bestseller wird.
Dankeschön.
Kurz zur Erklärung, Bestseller ist ja, wenn man in den Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste landet.
Das ist richtig.
Schaffst du das mit dem Buch?
Keine Ahnung.
Was hast du denn für ein Gefühl?
Es ist ja ein bisschen Special Interest. Ich glaube es eher nicht.
Ja, ja.
Es ist ja eher ein Nischenthema. Ne? Also es ist eher nicht, glaube ich. Es spricht ja nicht die breite Masse an, sondern eine spezielle Klientel.
Ja, aber du hast natürlich so viele Fans, ne?
Aber vielleicht, wenn wir unser Hörbuch eingesprochen haben, dann zieht das andere ja wieder nach.
Ja, kann
und als
sein.
Nächstes machen wir einen Film draus.
Ah, sehr gute Idee. Super Idee.
Ja.
Steffi, vielen, vielen Dank. Viel
sehr
Erfolg.
Gern.
Und für euch, wenn ihr uns die Frage beantwortet, für welche Zeitschrift Steffi von Wolf Kolumnen schreibt, dann schickt uns eine Mail und dann gibt es ein Buch zu gewinnen, wenn ihr die richtige Antwort wisst. Steffi, danke, viel Erfolg. Ich hoffe, wir lernen uns in echt kennen, vielleicht im Tonstudio.
Vielleicht im Tonstudio. Ich freue mich drauf.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.